Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist schon wieder Mittwoch, der 5. Oktober 2022. Und ich sage, was für ein Tag, was für ein Morgen. Denn es ist der Morgen nach meinem erneuten Gastspiel bei Maischberger gestern Abend im ersten deutschen Fernsehen. Was ist denn das für ein arroganter Sack? Der interessiert sich ja wohl nur für sich selber. Dem ist doch die Weltlage scheißegal. Setzt ihn ab. Ich will Bettina Rust haben. Nein, ganz ehrlich, es ist ein besonderer Tag heute, denn wir rücken dem Enddatum für den Kohleausstieg einen Tag näher. Zum Glück verkürzt sich die Zeit bis zum Ende der Energiegewinnung aus Kohle jetzt aber nicht nur von vorne durch die fortschreitende Zeit, sondern praktisch auch von hinten. Ja, also aus der Vergangenheit oder was? Oder fragen sich jetzt viele? Nein. Zwar sollen die existierenden Kraftwerke von RWE erstmal länger genutzt werden, Achtung, aber, und jetzt werdet ihr meinen Satz hoffentlich gleich verstehen.
Im Gegenzug aber ziehe RWE den Ausstieg aus der Braunkohle um 8 Jahre vor, auf das Jahr 2030. Durch die Entscheidung blieben rund 280 Millionen Tonnen Kohle in der Erde und würden nicht verbrannt, so Habeck. Es handelt sich also um einen guten Tag für den Klimaschutz.
Jetzt hat Robert Habeck zum ersten Mal seit Wochen wieder mal für positive Schlagzeilen sorgen können. Und da muss man aber sagen, Robert, Glückwunsch, wirklich Glückwunsch. Keine geschlossenen Backstuben weit und breit, die ihn hier aus dem Konzept bringen konnten. Keine Sandra Maischberger, die ihn mit schwierigen Fragen in die Bredouille bringen konnte. Ging nicht, denn da war ja auch ich gestern. Gut, jetzt nicht im Einzelgespräch, aber trotzdem. Hier der innerlich strahlende Robert Habeck, so kann man das nicht sagen, strahlend und Habeck, obwohl doch, wer Atomkraftwerke als Notfallreserve laufen lassen kann, den kann man auch als strahlend bezeichnen, oder? Also gut, hier der innerlich strahlende Experte für Bäckereibetriebe, rhetorische Insolvenzverschleppung, nebenberuflicher Leidens- und Schmerzminister mit dem Gesicht eines Robbenbabys kurz vor der Schlachtung und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in seinen eigenen Worten.
Es zeigt, dass man beides gemeinsam machen kann. Dass man in der Gegenwart klug und umsichtig agieren kann und gleichzeitig die Weichen Richtung Zukunft stellen. Insofern bin ich mit der gefundenen Lösung sehr zufrieden.
Ein glücklicher Wirtschaftsminister, das ist es doch, was wir alle wollen, oder? Der Rest ist wurscht. Und nicht nur Habeck ist mit der Lösung zum Kohleausstieg sehr zufrieden. RWE-Chef Markus Kreber ist auch ganz happy. Gleichzeitig hat er aber auch eine Forderung an die Politik.
Ich habe immer betont, dass der schnellere Kohleausstieg gelingen kann, wenn die Bedingungen dafür geschaffen werden. Wenn wir einen massiven Ausbau von erneuerbaren Netzen, aber auch flexibler Backup-Kapazität haben. Und diese notwendigen Voraussetzungen müssen jetzt geschaffen werden.
Gelingen kann er, der Ausstieg? Na, dann ist ja jetzt alles gut, oder? Dann bleibt die restliche Kohle im Boden. Und die Abbaugebiete, zum Beispiel im Rheinischen Revier, die werden jetzt auch dicht gemacht. Oder vielleicht doch nicht.
Allerdings zur doppelten Nachricht von heute gehört auch, dass im Rheinischen Revier erstmal weiter Braunkohle abgebaut werden soll. Und daher müsse auch die frühere Siedlung Lützerath endgültig weichen. So unisono der Wirtschaftsminister, der RWE-Chef und auch Nordrhein-Westfalens Ministerin für Wirtschaft und Klimaschutz Mona Neubauer.
Ach, diese politisch notwendigen Kompromisse immer, die mit den doppelten Nachrichten daherkommen. Ich habe immer den Eindruck, doppelt gute Nachricht, doppelt großer Kompromiss. Aber ein altes Sprichwort lehrt uns, einem geschenkten Kohleausstieg schaut man nicht in den Tagebau. Ja, genau so ist es. Es gibt Neuigkeiten im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Mal kurz überlegen, was gibt's da nochmal zu berichten? Gibt's da noch was? Da reden wir doch schon so lange drüber. Gibt's denn keine anderen Themen? Doch, das russische Oberhaus hat als frei agierendes und natürlich lupenrein demokratisches Organ die Annexion der ukrainischen Regionen durch Russland bestätigt.
Die Entscheidung ist gefallen. Wir haben jetzt 4 neue Subjekte in der Russischen Föderation. Wir warten auf die neuen Senatoren aus den neuen Regionen, mit denen wir aktiv und eng zusammenarbeiten werden.
Ja, das war nun wirklich nicht verwunderlich. Fraglich ist nur, wo denn dann die neuen Senatoren herkommen? Die von Russland beanspruchten Gebiete in der Ukraine befinden sich ja noch nicht mal unter ordentlicher russischer Kontrolle. Aber das spielt natürlich für einen echten Machthaber wie Putin keine Rolle. Das ist auch noch gar nicht die wichtigste Meldung in diesen historischen Stunden. Vielleicht aber die wachsenden Sorgen bezüglich Russlands Drohung, Atomwaffen einzusetzen. Auch wichtig, aber vollkommen überschattet von einem weiteren Ereignis. Und zwar der vollkommen unnötigen, deplatzierten Intervention des Tech-Milliardärs Elon Musk. Vorhang auf!
Völlig überraschend hatte er gestern einen 4-Punkte-Plan vorgestellt, der unter anderem vorsieht, in den von Russland annektierten Gebieten eine erneute Abstimmung durchzuführen, diesmal unter UN-Aufsicht. Dann könnte darüber abgestimmt werden, ob sich Russland zurückziehen sollte oder nicht.
Genau, so macht man das. Hier gilt das alte Fußballer-Motto: Schieß Tore und halt die Klappe. Bei ihm heißt es: Bau Autos und halt die Klappe. Gut, man muss sagen, bislang hat Elon Musk doch eigentlich der Ukraine den Arsch, nein, nicht den Arsch gerettet, aber das Internet gerettet, indem er 15.000 Terminals seines Satellitensystems Starlink dort installierte. Sonst hätten die Ukrainer schon lange kein Internet mehr. Deswegen dachte man, Elon Musk ist hier auf der Seite der Angegriffenen. Und jetzt ist Musk plötzlich irgendwie so halb auf der Seite Russlands. Ich muss sagen, ich bin persönlich ein bisschen überlastet an dieser Stelle. Aber so einfach ist es vielleicht nicht. Elon Musk ist ein Typ, der ist sowieso nirgendwo zuzuordnen. Der ist immer da, wo er glaubt, Geschäfte machen zu können. Und nachdem er jetzt sein Satellitensystem den Ukrainern verkauft hat, denkt er sich, Russland sollte man auch nicht ganz vernachlässigen. Vielleicht werden die auch nochmal wichtig. Vielleicht kaufen die Russen am Ende nach dem Krieg irgendwann mehr Teslas als die Ukrainer. Vor allem, weil die ja weniger sind, die Ukrainer. Egal. Der Shitstorm gegen Elon Musk war riesig. Wirklich riesig. Und man muss sagen, auch sehr plump. Und da möchte ich an einer Stelle mal sagen, ich bin überhaupt nicht der Auffassung, dass Elon Musk mit dieser Pseudo-Friedensintervention auch nur irgendeinen Schritt in die richtige Richtung macht. Es hat überhaupt keinen Sinn, was er da erzählt. Und das sollte er eigentlich auch wissen. Aber so unrealistisch verkürzt und deplatziert die Idee scheinen mag, haben wir uns hier im Westen nicht mal irgendwann darauf geeinigt, dass wir über alle Ideen ohne Ansehen der Person reden? Dass wir im Gegensatz zu Putins Russland auch die unausgegorenen Wortbeiträge mindestens als Teil der Debatte anerkennen können und sagen können, naja, wir wägen mal ab und kommen am Ende zum Ergebnis, dass es Schwachsinn ist? Mann, nein, wir müssen sagen, Elon Musk, du bist ein Vollidiot. Oh Mann, es ist so vorhersehbar, wie man sich auch mal wieder drüber aufregen muss, mindestens für kurze Zeit. So, und damit habe ich mich genug aufgeregt. Ich frage mich ja vor allem, wo Elon Musk eigentlich immer die Zeit findet, sich solche Pläne auszudenken. Tesla vorantreiben, Raketen ins All starten lassen, die Trinkwasserversorgung in Grünheide gefährden. Also, ich muss sagen, wenn ich Elon Musk wäre, ich hätte da schon längst die Übersicht verloren bei so vielen Projekten gleichzeitig. Die Idee, nochmal demokratische Referenden in den von Russland besetzten Gebieten abzuhalten, kam erstaunlicherweise in Kiew so mittelgut an, wie Musk sich das vielleicht anders erhofft hätte, aber auch hätte wissen können, wenn er halbwegs auf der Höhe gewesen wäre. Und dabei hatte er doch extra das Medium für seine Friedenspläne genutzt, das unserem Diskurs immer am besten tut und wo sich sachlicher und vernünftiger Diskurs am besten entwickeln kann. Nein, kleiner Witz, er hat das halt einfach auf Twitter geschrieben.
Seine 107 Millionen Follower auf Twitter rief er dazu auf, über seinen Plan mit Ja oder Nein abzustimmen. Der ukrainische Präsident Zelensky konterte auf Twitter ebenfalls mit einer Umfrage. Welchen Elon Musk mögen Sie lieber, fragte er dort. Einen, der die Ukraine unterstützt oder einen, der Russland unterstützt?
Ich muss sagen, ich kann selber auch gar nicht so genau sagen, welchen Elon Musk ich jetzt am liebsten hätte. Wisst ihr was? Deswegen habe ich eine eigene Twitter-Abstimmung dazu gestartet für die nächsten 24 Stunden auf meinem Kanal auf Twitter @schröderlive. Hier könnt ihr mit abstimmen, welchen Elon Musk hättet ihr am liebsten. Aber bei meiner Abstimmung gibt es ein paar Optionen mehr als bei Volodymyr Zelensky. Bei mir gibt es die Auswahl: den Kfz-Mechaniker, den Friedensstifter, den Twitter-Rambo oder den Berghain-Boy. Wir erinnern uns, dass Elon Musk nicht ins Berghain reingekommen ist. Und aktuell, jetzt vor Redaktionsschluss dieses Podcasts, sieht es so aus. 34% sagen, sie hätten gern den Kfz-Mechaniker. Den Friedensstifter wollen 6%, den Twitter-Rambo 17% und den Berghain-Boy 43%. Alle, die bislang abgestimmt haben, folgt mir auf Twitter, Schröder Live, und stimmt mit ab. Welchen Elon Musk hättet ihr am liebsten? Das brauchen wir.
Musik
Kommen wir jetzt zu einer Stadt, in der fast so seriöse Abstimmungen stattfinden wie auf meinem Twitter-Account. Das kann nur Berlin sein. Natürlich, hier könnte auch die Bundestagswahl in Teilen wiederholt werden. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Ampelkoalition geht. In 300 Wahllokalen soll neu gewählt werden. Warum ausgerechnet die Ampel bei den derzeitigen Umfragewerten neue Wahlen möchte, das wird wohl für immer ihr Geheimnis bleiben.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Kaum genesen von seiner Corona-Infektion geht's für Olaf Scholz heute direkt nach Spanien, aber nicht etwa in den Herbsturlaub. Stattdessen finden heute und morgen spanisch-deutsche Regierungskonsultationen statt. Dabei trifft Olaf Scholz auch auf den spanischen Präsidenten Pedro Sanchez. Auch Robert Habeck, Christian Lindner, Annalena Baerbock, Hubertus Heil und andere Kabinettsmitglieder reisen in die spanische Stadt A Coruña. Klingt wie A Corona, ist aber Coruña. Bitte nicht verwechseln. In Berlin wird dann demnächst mit der Regierungsarbeit weitergemacht. Also habe ich das Gefühl. Aber Gefühle können einen ja bekanntlich täuschen. Sonst muss man ein Buch wie Richard David Brecht schreiben. In London gibt's heute gleich zwei Jubiläen zu feiern. Beide lassen sich gut musikalisch einführen. Ideal also für einen akustischen Morgen-Podcast wie diesen hier. Zum einen jährt sich zum 60. Mal eine Filmpremiere. Und damit sage ich endlich wieder in diesem Podcast Musik ab! Der erste James-Bond-Film 007 Jagd Dr. No wurde heute vor 60 Jahren uraufgeführt. Ebenfalls 60 Jahre alt ist folgende Single heute geworden. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Love me do von den Beatles. Die erste Single der Beatles. Ja! Liebe Antenne Brandenburg-Hörer, willkommen hier bei Wach und Wichtig. Auch euch bieten wir hier eine musikalische Heimat. Ist das nicht schön? Ach, und noch ein zweiter runder Geburtstag von den Beatles. Glückwunsch.
Die Zahl des Morgens.
137 ist die Zahl des Morgens. Um 137% ist nämlich die Corona-bedingte Bettenbelegung in Münchner Krankenhäusern seit Beginn des Oktoberfests gestiegen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach erwartet, dass diese Zahlen sogar noch weiter ansteigen werden. Aber Lauterbach ist ja auch von der SPD und bekanntlich Spaßverderber und Spielverderber. Nein, das ist also Quatsch, also, nein, das machen wir jetzt nicht. So, jetzt kommen wir zu einem Gespräch, auf das ich mich lange gefreut habe.
Wach und wichtig. Das Interview.
Als Komiker, Quatschmacher und Moderator eines täglichen Morgenpodcasts ist es mein Job, ständig Leuten auf die Füße zu treten, die anschließend mehr oder weniger humorvoll sind oder, um es mal deutsch zu formulieren, mehr oder weniger beleidigt sind. Da wäre es natürlich eigentlich mal notwendig, sich ernsthaft und aufrichtig zu entschuldigen. Und das wäre heute eigentlich auch der perfekte Tag, denn heute ist Yom Kippur, das jüdische Versöhnungsfest. Mein Problem ist nur, wenn ich mich ständig entschuldige, dann muss ich meinen Job einfach an den Nagel hängen und muss Helene Fischer werden und einfach harmlose Schlager singen mit irgendwas atemlos hin und her. Einer, der sich auch bei manchen entschuldigen müsste und es vielleicht auch schon getan hat, den aber wiederum auch viele andere um Entschuldigung bitten müssten, ist mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat, Michel Friedmann. Hallo. Publizist, Fernsehmoderator und Buchautor, hat gerade ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel Fremd. Und darin beschäftigt er sich mit der eigenen bewegten Biografie und dem Gefühl, im eigenen Land irgendwie in Verunsicherung aufgewachsen zu sein und gelebt zu haben. Über sein neues Buch, aber auch ein bisschen über die aktuelle politische Lage, wollen wir heute Morgen reden. Ich freue mich, dass er zu Gast ist bei Wach und Wichtig, Michel Friedmann. Guten Morgen, Michel.
Guten Morgen.
Heute feiern die Juden in aller Welt Yom Kippur, das sogenannte Versöhnungsfest, an dem man sich ernsthaft bei anderen Menschen entschuldigen soll. Bei wem würdest du dich denn gerne entschuldigen? Und wer müsste sich bei dir entschuldigen? Gibt es Namen, die du direkt nennen kannst?
Also erstens, es ist das höchste Religionsfest in der jüdischen Religion. Der Yom Kippur ist ein Tag, an dem die Menschen in der Synagoge beten. Sie beten zu Gott, damit er ihnen einen guten Eintrag in das Buch des Lebens für nächstes Jahr einträgt. Wichtige Voraussetzung dafür, dass Gott, so jedenfalls die Religionsgeschichte, dies tut, ist tatsächlich, dass Menschen sich bei Menschen Menschen entschuldigen und heute ist der letzte Augenblick. Wenn sie ihnen wehgetan haben, wenn sie sie betrogen haben, wenn sie sie belogen haben, die Liste dessen, warum man sich entschuldigen kann und muss, ist ja lang. Und wenn sie das mit Ehrlichkeit und nicht nur pro forma, weil sie Angst haben, Gott bestraft sie im nächsten Jahr, tun, dann haben sie eine gute Chance, dass das nächste Jahr glücklich und gesund sein wird. Jetzt zu deiner Frage, bei wem muss ich mich entschuldigen? Ich muss mich jeden Tag bei meiner Frau entschuldigen, dass ich nicht der Beste, sondern der Zweitbeste aller Ehemänner bin. Und ich muss mich bestimmt bei meinen Kindern entschuldigen, dass ich nicht noch 10 Minuten länger mit ihnen und zusammen den Tag verbracht habe. Ansonsten gibt es, glaube ich, immer wieder Menschen, denen man ganz unfreiwillig und nebenbei und oft auch unbewusst wehtut, sie gekränkt hat, nicht aufmerksam genug war. Und da gibt es ein paar Namen, die mir dann am Ende des Jahres einfallen, wo ich mich daran erinnere, wo es bewusst wird. Und übrigens, ich tue das gern. Ich finde nämlich dieses jüdische Ritual eines der schönsten. Sich bei anderen zu entschuldigen, hat etwas ganz Großartiges. Nicht nur für den, bei dem man sich entschuldigt, sondern ich finde bei einem selber, weil man ist offen und ehrlich und sagt, weißt du was, das war Mist, das tut mir leid und ich hoffe, es kommt nicht mehr vor.
Lass uns über dein Buch reden, das ich gelesen habe, das sehr außergewöhnlich und wirklich sehr toll ist. Das möchte ich an der Stelle zunächst mal erwähnen. Es ist sehr besonders. Wir werden gleich noch über die besondere Form und auch über den Inhalt reden. Es heißt Fremd und im Grunde ist der zentrale Satz oder einer der zentralen Sätze, dass du sagst, du bist ein Fremder in diesem Land. Kannst du genau erklären, worin diese spezifische Fremdheit, die du empfindest, besteht?
Also erstmal, ich bin ja auch Philosoph, glaube ich, dass wir als Menschen in dieser Welt fremd sind und fremd bleiben und deswegen ein unglaubliches Bedürfnis haben, in ein Wir überzutreten. Und für dieses Wir, ob das eine Partei ist, ob das Politik oder ob das Sport oder ob das eine Familie am Ende ist, da muss man ein hohes Eintrittsgeld bezahlen. Meistens sind wir dann im Wir drin, aber nicht mehr das Ich, das am Anfang rein wollte, sondern ein sehr opportunistisches und angepasstes. Ich bin in dieser Welt fremd, vor allen Dingen auch in Deutschland, weil ich aus zwei Gründen markiert bin. Ich bin jüdisch, aber ich bin auch ein Migrant in dieses Land gekommen. Meine Muttersprache ist Französisch. Wir sind von Paris nach Deutschland gekommen. Ich war 10 Jahre alt und habe im Prinzip damit dieselbe Migrantenerfahrung wie alle anderen auch. Ich konnte, wie gesagt, kein Wort Deutsch. Ich musste meine Eltern beim Ausländeramt begleiten. Ich musste meine Eltern in vielen Dingen die Übersetzung anbieten. Ich war als jüdisches und als Migrantenkind viel zu früh überfordert. Ich sollte das Glück für meine Eltern bringen, nachdem das Unglück der Deutschen ihre Verwandte, 50 Menschen aus der Familie umgebracht hat, Brüder, Schwestern, aber auch Eltern, nur meine Großmutter hat noch überlebt. Also auf gut Deutsch gesagt, ich sollte einerseits die Sonne für meine Eltern sein und andererseits musste ich damit kämpfen, in dieser Welt überhaupt anzukommen. Und ich habe immer wieder, wie viele Millionen Menschen erlebt, wie viele Kränkungen man dabei mitbekommt, wie viele Beleidigungen und dass man zum Fremden gemacht wird von den anderen. Und das war sehr schmerzhaft.
Du schreibst ja, um noch einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur über das Fremdsein, sondern über das äußere und das innere Fremdsein, dass du nochmal unterscheidest. Kannst du erklären, worin der Unterschied besteht?
Naja, bevor ich das tue, würde ich schon ganz gern sagen, dass ich sehr traurig bin und dass es auch sehr viel Schmerz in diesem Leben gegeben hat und dass ich viel in meinem Leben geweint habe. Noch einmal, meine Eltern waren Holocaust-Überlebende. Ich bin auf einem Friedhof aufgewachsen. Man lachte viel zu Hause, aber man weinte noch mehr. Und die äußere Fremdheit wird einem von anderen Menschen angetan. Sie fremdbestimmt beschreiben dich, kennen dich gar nicht, verallgemeinern, triggern ihre Vorurteile, ihren Judenhass, ihren Fremdenhass, ihren Schwulenhass, ihren Behindertenhass, all diesen Hass auf dich zu. Und diese Fremdbestimmung ist die äußere Haut. Und die innere ist, was in deinem Inneren passiert, was mit deiner Seele passiert. Und ich glaube, wir haben Millionen Menschen in unserem Land und das müssen ja gar nicht Menschen, die als Ausländer oder Migranten oder als Juden markiert sind oder als Muslime oder als Roma und Sinti, die sich innerlich entfremdet haben. Ich meine, man muss sich vorstellen, wie viel Anpassungszwang diese Gesellschaft hat. Der Opportunismus wird belohnt, ein starkes Ich, eine starke Selbstbestimmung wird bestraft und man braucht so viel Kraft, um sich dagegen zu wehren, so viel Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich habe dieses Buch auch geschrieben, einerseits, weil ich diesen Schmerz, den andere Menschen anderen antun, beschreiben wollte, aber weil ich jungen Menschen den Mut machen wollte, trotz allem, geht so weit es geht euren Weg, seid autonom und versucht, euer Leben zu leben.
Ich habe zwei sehr lange, sehr beeindruckende Interviews im Zusammenhang mit diesem Buch mit dir gelesen. Einmal im Zeitmagazin und einmal im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und vor allem bei dem SZ-Magazin fiel mir auf, dass viele der Fragen, die dir gestellt wurden, auch befremdete Fragen waren. Befremdete Fragen gegenüber dem, was du jetzt auch gerade hier ausgedrückt hast, nämlich, dass du häufig traurig bist, dass du sehr viel geweint hast. Man hat dir fast schon abgesprochen, dass du eine zärtliche, intime Beziehung zu deinen Kindern pflegst, weil man eben dieses Bild des öffentlichen Michel Friedmann vor Augen hat als Journalist offensichtlich, der immer hart ist, der immer selbstbewusst ist, der immer auftritt und im Zweifel knallharte Fragen stellt, investigative Interviews führt. War das ein weiterer Schritt des sich Fremdfühlens, dass man dich offensichtlich auf so eine Rolle reduziert? Weil eigentlich ist doch völlig klar, dass hinter der öffentlichen Figur etwas ganz anderes stehen kann, was auch immer es ist, und in deinem Fall offensichtlich viel Traurigkeit.
Ja, also eigentlich ist das klar, aber viele Menschen haben Vorurteile, die meine Kollegen aus der Zeit eigentlich aufgegriffen haben. Viele Menschen waren und sind bei mir nicht bereit, diese professionelle Rolle, die ich habe, denn ich bin, wenn ich mit Politiker und Politikerinnen Interviews mache, ja nicht dazu da, mit ihnen zu kuscheln, sondern ich bin dazu da, sie hart in ihrer Politik zu dekonstruieren, ihre Argumente ernst zu nehmen, aber dann auch die Widersprüche. Und auch als ich, sagen wir mal, im Zentralrat der Juden war, da war meine Aufgabe, gegen jede Form von Menschenhass, nicht nur gegenüber Juden, anzugehen. Und das ist eine sehr harte Arbeit. Und ich bin auch erstaunt, als die Kollegen das so formuliert haben und damit eigentlich den Eindruck, den viele haben, ins Gespräch bringen wollten, dass sie etwas formuliert haben, was in der Öffentlichkeit mir gegenüber auch wohl seit Jahren und Jahrzehnten gepflegt wurde. Natürlich ist ein Mensch mehrdimensional und mehr als nur seine äußerliche oder seine professionelle Haut. Und deswegen bin ich immer so überrascht, dass Leute sagen, ach, sie sind ja gar nicht so, wenn sie mich kennenlernen. Sie sind ja auch sensibel, sie können ja auch nett sein. Dann gucke ich die Leute an und denke, was habt ihr eigentlich für eindimensionalisierte Bilder, Vorurteile von Menschen, in dem Fall von mir. Und nehmen wir dieses Beispiel, wir sollten uns insgesamt, wenn wir Menschen begegnen, einfach nur neugierig und offen sein und nicht von unseren ersten Eindrücken beeinträchtigen lassen.
Lass uns auch noch auf die aktuell leider traurige Nachrichtenlage kurz gucken, auf den Ukraine-Krieg. Zum jüdischen Neujahrsfest sind vor Ende September viele Juden aus aller Welt, rund 20.000, wenn ich es richtig gelesen habe, in die Ukraine gepilgert. Was bewegt diese Menschen dazu, in ein Kriegsgebiet zu fahren, um dort zu feiern?
Sowohl in der Ukraine als auch in Russland, in ganz Osteuropa, ist die Wiege des europäischen Judentums, und zwar des religiösen. Auch in Deutschland und in westeuropäischen Ländern waren ja viele Juden und haben unter uns gelebt. Man darf nicht vergessen, in der Stadt, aus der ich komme, Frankfurt, 10% der Bevölkerung war jüdisch, aber Osteuropa, das war der Ort der jiddischen Kultur, Filme, Theater, selbst aus Hollywood produziert, Bücher, und dadurch entsteht natürlich auch in diesen Jahrhunderten 18., 19., Anfang 20. eine ganz große, auch rabbinatische Tradition. Und diese Menschen sind zu ihrem Rabbiner, der im Grab liegt, gefahren, sind also hingepilgert, um vor Neujahr nochmal zu beten mit diesem Rabbiner. Aber was wichtig ist, ist dann doch daran zu erinnern, auch in Russland lebten sehr viele Juden. Viele sind nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausgewandert. Übrigens 100.000 nach Deutschland. Das ist der Sauerstoff der jüdischen Gemeinschaften in unserer Gegenwart. Und auch jetzt wollen sehr, sehr viele Juden, die in Russland leben, wo es einen großen Antisemitismus gibt, das Land verlassen. Jüdische Tradition ist auch in Osteuropa verankert und ist leider auch mit Hitler, durch Hitler in den Jahrzehnten sehr ausgedünnt worden. Alleine in Polen sind 80% der Juden in Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern vergast worden.
Russlands Rhetorik zu Beginn des Angriffs im Februar war ja immer, die Ukraine von einer angeblichen Nazi-Regierung befreien zu müssen. Inzwischen ist es aber vor allem die russische Propaganda, die sich praktisch selber immer wieder als antisemitisch entlarvt. Was sind das für Feindbilder, die in Russland vorherrschen? Und warum werden die immer wieder instrumentalisiert und ja offensichtlich auch nach wie vor von der russischen Bevölkerung geglaubt?
Also der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung. Auschwitz war eine deutsche Erfindung. Aber der Antisemitismus in Europa ist eigentlich eine Erfindung der Kirchen. Mit dem antireligiösen Antisemitismus, Juden haben also Jesus ermordet, wurde auf dem Kontinent Europas ostwärts, Nord-Süd, auch durch die Missionierung, dieser Gedanke seit 2000 Jahren zu den Menschen gebracht. Erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hört das auf, aber Antisemitismus, Judenhass ist ein Teil der christlichen kulturellen Erinnerungskultur. Auch wenn man nicht mehr religiös ist, hat man doch da mal was gehört, und das gilt für Russland auch. Russland und die Sowjetunion koppeln übrigens auch noch ein klassisches antijüdisches Narrativ, nämlich Juden sind alle reich, Juden sind Israelis, Juden sind Agenten Amerikas, und damit hat man in Russland sehr erfolgreich auch den Judenhass weiter durchgeführt, und es gibt eine griechisch-orthodoxe Kirche, und auch dort werden diese antijudaistischen Narrative weiter bedient. Und man muss zu diesem Krieg einfach eindeutig sagen, Putin ist ein Mensch der Propaganda, er war im KGB, und für ihn sind Lügen ein Mittel der Politik, wie übrigens, was wir seit 2014 jedenfalls wissen, auch Krieg ist ein Mittel der Politik. Und es wird allerhöchste Zeit, dass dieser Tyrann an seine Grenzen gebracht wird, und die Ukraine leistet momentan für uns Demokratien und natürlich auch für sich selbst, aber auch für Deutschland eine unglaubliche Leistung. Ich bin manchmal doch irritiert, wie zögerlich die deutsche Bundesregierung Waffen liefert im Vergleich zu ihrer Rhetorik und ihrer Wichtigtuerei. Aber eins muss man dazu sagen, wer glaubt, dass wenn Putin stürzt, wird Russland demokratisch, ist typisch naiv demokratisch. Es folgt dann der nächste Putin, und ob der besser wird, das wird die Geschichte zeigen.
Der Autor und Moderator Michel Friedmann bei Wach und Wichtig zu Yom Kippur, zur Weltlage und zu seinem wirklich sehr besonderen, tollen Buch Fremd, das ich an der Stelle nochmal explizit erwähnen möchte. Kauft es euch auf welchem Weg auch immer, am besten beim Local Dealer um die Ecke. Michel, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und
ich
einen
danke
angenehmen
dir.
Tag.
Danke.
So Leute, das war Wach und Wichtig für heute. Am Mittwoch, ja. Und ich glaube, morgen ist Donnerstag, und heute Abend, nur schon mal, falls ihr den Fernseher einschalten wollt, tut es. Bitte guckt heute Abend Maischberger, es gibt einen guten Grund. Ich bin heute Abend nicht da. In diesem Sinne, viel Spaß und bis morgen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Roxane Gay, Autorin. Ich bin lieber eine schlechte Feministin als gar keine.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.